Guten Morgen, herzlich willkommen unter Gottes Wort. Ich möchte zu Beginn einen Eindruck weitergeben, den ich die Tage im Rahmen der Allianz-Gebetswoche irgendwo hatte für jemanden. Und zwar sah ich die Zahl 1979. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand hier betrifft, der da geboren ist oder der das dann anhört. Das Internet auf jeden Fall, glaube ich, dass das mit dem Geburtsdatum zu tun hat, 1979. Und ich sah 7 Steine, so Diamanten, keine Ahnung, besondere Edelsteine oder so, wie auch immer das betrifft. Mein Eindruck war, dass Gott jemand sagen möchte, vergiss bitte nicht, als du geboren wurdest, habe ich mich gefreut. Das war's für den, den es betrifft. Nimm das einfach ernst. Aber wie gesagt, in dem Fall glaube ich nur der, wann auch immer das ist, keine Ahnung, der 79 geboren wurde. Nicht, natürlich geht es auch für andere, aber aus irgendeinem Grund für diesen besonders. Ich möchte heute über etwas sprechen. Wir können das erste Bild einblenden. Also über etwas möchte ich sprechen, nicht über jemanden. Und diejenigen, die das jetzt anhören, wissen nicht genau, was ist da zu sehen. Das ist der Mann, der viele Ds in seinem Namen hat. Lothar, Matthäus, sagen manche. Lothar Matthäus, einer der Fußballer, so von früher, gell? Für die, die noch so wissen, damals, 80er Jahre, 90er und so, Weltmeister und so. Genau, damals Lothar Matthäus. Und ich möchte natürlich nicht über Lothar Matthäus sprechen, aber über jemanden, in dessen Namen tatsächlich auch L&M auftaucht und der auch Matthäus heißt, tatsächlich. Ja, und da möchte ich heute eben, also ihn vergessen wieder schnell, das war nur so ein kleiner Einstieg, um wach zu werden und dass wir die Predigt nicht vergessen. Ja? Lothar Matthäus, ganz klar, Matthäus-Evangelium. Also warum das M hier unten ist, weiß ich nicht. Bei mir war das nicht. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder irgendwelche technischen spannenden Sachen geschehen. Aber das ist das Thema, Faszination, Matthäus-Evangelium. Ich möchte etwas über das Matthäus-Evangelium heute sagen in einer Predigt. Das hat ja 28 Kapitel, ist also schon ein bisschen länger. Und wenn ich das nächste Mal hier predige, man kann es kaum fassen, wird es darum gehen, Faszination, Markus-Evangelium. Wenn ich dann das nächste Mal wieder predige, Faszination, Lukas-Evangelium und so ist dann irgendwann, sind die Evangelien dann durch. Aber nicht nur etwas über dieses Evangelium oder aus dem Evangelium, sondern natürlich selbstverständlich in jeder Verkündigung auch in diesen Predigten soll etwas für uns ganz persönlich drinstecken und dabei sein. Ich steige einfach mal ein zu der Frage, wer hat das geschrieben? Da wird man natürlich sagen, ja, das ist ja wohl keine Frage, der Matthäus eben. Levi, nicht Lothar, Levi, auch genannt, L. Levi, das wird in Matthäus 9, Vers 9 bis 10 beschrieben. Ich habe es dabei, ich lese es einfach vor. Dass nämlich, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er oder der hieß Matthäus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und dann gab es keine Diskussion oder so. Warum, wieso, weshalb, sondern wie so oft in diesen biblischen Berichten, wenn Jesus das zu jemandem gesagt hat, dann heißt es auch hier, da stand Matthäus auf, also vom Zollhaus, also von der Arbeit, von der Arbeitsstelle. Das war ein bisschen anders wie heute die Zollhäuser, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Wir kennen auch die Geschichte von nicht Matthäus, sondern Zachäus. Kennen wir auch. Der Kleine. Der Kleine auf dem großen Baum, oder? Zachäus. War ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Bei dem war Jesus auch zu Hause, da ist auch was passiert. Und hier ist jetzt der Matthäus und da ist es auch so, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zöllner und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen mit ihm und seinen Jüngern am Essen teil. Ich konnte das in meinem Ding wunderbar sehen. Das müssen wir alles nochmal hinkriegen, aber woran das liegt, dass man jetzt hier den Schluss nicht sehen kann. Aber ich denke, das ist ja auch bekannt. Also, nahm mit ihm und seinen Jüngern am Essen teil. Also, wer ist dieser Matthäus? Wer ist der Mann, der dieses Evangelium geschrieben hat? Was man weiß, ist, dass dieser Matthäus ein Sohn des Alphaeus war und Aramäisch und Griechisch sprechen konnte. Das Matthäusevangelium, also von Matthäus in Aramäisch geschrieben, das hat einer gesagt, der schon ziemlich lange nicht mehr lebt, nämlich Eusebius, 100 nach Christus, das ist schon sehr lange her. Und der hat das schriftlich niedergehalten, niedergeschrieben, gesagt, das Matthäusevangelium ist von diesem Matthäus in Aramäisch geschrieben. Papias, ein anderer Kirchenvater, knapp eine Generation, also 25 Jahre später, der hat gesagt, es ist in Hebräisch geschrieben. Was man aber sehen kann, dass beide zunächst nicht sagen, dass es in Griechisch geschrieben ist, die damals gängige Sprache, könnte man sagen, sondern in diesen etwas, sagen wir mal, unbekannten, für uns unbekannten Sprachen, wir wissen es, alle Testament Hebräisch, Neue Testament Griechisch, aber da finden wir eben noch solche Begriffe wie Aramäisch, die Jesus auch gesprochen hat, aber Griechisch so die Handelssprache. Und so sagen, also sagt der eine, also er hat es in Aramäisch geschrieben und der andere in Hebräisch, aber keiner sagt, er hat es in Griechisch geschrieben. Sieht man jetzt hier nicht, keine Ahnung warum. Ich klicke einfach mal weiter, da unten taucht jetzt noch was auf, was hier fehlt. Ein unbekannter Schriftgelehrter, sagen so die neuesten Forscher, der später als Matthäus identifiziert wurde. Ich teile die Meinung jetzt nicht, aber es gibt eben manche, die das so sagen, die sagen, naja, das war nicht der Matthäus selber, aber man hat es ihm zugedichtet, es war letztlich ein christlicher Schriftgelehrter. Ein Schriftgelehrter deswegen, das ist so der Hintergrund, weil im Matthäusevangelium unglaublich viel das Alte Testament auftaucht. Das ist richtig auffallend, da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Aber das kann man auch anders erklären. Das ist also sehr wohl der Matthäus war, der Levi war, aber eben mit bestimmten Hintergründen, die ich eben gleich erklären möchte. Ich möchte jetzt noch sagen, wann das stattgefunden hat, nämlich etwa 60 bis 70 nach Christus. So gibt es die eine, die also sagen, das kann man relativ deutlich erkennen, wann das Evangelium geschrieben wurde, nämlich das muss im Grunde vor 70 gewesen sein, weil die Zerstörung des Jerusalemer Tempels in diesem Evangelium noch nicht erwähnt wird. Und wenn es nicht erwähnt wird, dann war es noch nicht. Denn wenn es schon gewesen ist, na, dann wäre es auch drin geschrieben. Das war eine enorm wichtige Sache, die Zerstörung des Tempels, Jerusalem und so weiter, als vor gewesen sein. Jetzt gibt es andere Leute, ich will einfach auch der Wahrheit willen, der Ehrlichkeit willen, das auch sagen, die sagen was anderes. Die sagen nämlich, es geht in die Richtung, aber es war ein bisschen später, nämlich zwischen 80 und 90, weil nämlich die Zerstörung des Tempels erwähnt wird. Und jetzt könnte man sagen, ja, ach du liebe Zeit, jetzt sag mal, wie lest denn ihr die Bibel? Und genau das ist bis heute noch so. Man kann die Bibel nämlich so und so lesen. Man kann sie mit unterschiedlichen Brillen lesen und es gibt echt Hinweise, dass das nicht drin steht. Und andere sagen, aber da gibt es doch Hinweise, dass es drin steht. Ich habe mir das auch angeguckt. Man kann aber insgesamt sagen, und das ist eigentlich das Wichtigste hier, also ich würde mich eher an der oberen Meinung orientieren. Und was man sicher sagen kann, ist, das Evangelium und das Matthäus-Evangelium wurde etwa, also mehr als 30 Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Das war ja zunächst eine mündliche Überlieferung, die Leute haben das sich erzählt, dann hat irgendjemand, in dem Fall Matthäus, der vieles miterlebt hatte, sich hingesetzt, die Sache notiert. Man kann sich das so vorstellen, Jesus etwa 30 nach Christus gestorben, etwa 30 Jahre alt, etwa, nicht genau. Das hat was mit der Zeitrechnung zu tun. So, die Jünger, ähnliches Alter, also bei den Jüngern war keiner 10 gewesen, kein Kind, aber auch keiner 70, ja, so ein ähnliches Alter wie Jesus. So, das heißt also, wenn jetzt jemand 30 Jahre später schreibt, in dem Fall Matthäus, dann war er so auch so vielleicht um die 60 rum, so vom Alter her. Einfach, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Man darf nie das sich so vorstellen, dass man, so wie man es heute machen würde, irgendwie filmt, so während es nur so eine ganz, ganz wichtige Sache. Das kennen wir heute in der Form nicht mehr. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, was gestern war. Das hat auch was mit unserem Gedächtnis zu tun. Die Menschen damals hatten ein anderes Gedächtnis. Also das Gedächtnis war nicht anders, aber hat ein bisschen anders funktioniert. Das hat mit Dingen zu tun, wie zum Beispiel Ablenkung, war doch irgendwann mal was gewesen. Zisternen, Ablenkung, ja, Medien und so. Ja, also das sind ja ganz spannende Themen. Also nur das als Hinweis, etwa circa 30 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung wurde das Evangelium geschrieben. Jetzt ist die Frage nicht nur, wer hat es geschrieben und wann, sondern warum wurde das denn geschrieben? Das Lukas-Evangelium, da wird es relativ klar, da steht am Anfang drin, warum. Und dass da jemand bestimmte Gründe hatte, das ganz exakt chronologisch aufzuführen. Das finden wir in den anderen Evangelien nicht. Die Frage ist immer, warum schreibt jemand etwas? Johannes-Evangelium ist ein ganz anderer Grund, warum das geschrieben wurde, wie Markus, Lukas oder Johannes. Ja, und wie war es jetzt bei Matthäus? Was war der Grund? Warum wurde das überhaupt geschrieben? Was war die Absicht? Und das kann man beantworten, indem man guckt, für wen wurde es geschrieben. Na, wenn ich ans Finanzamt schreibe, dann habe ich wahrscheinlich eine andere Absicht, wenn ich meiner Liebsten, die ich in einem halben Jahr heiraten will, schreibe. Das heißt, man kann am Hand des Empfängers, an dem man schreibt, auch ein bisschen auf die Ursache, das Motiv, das Warum ja, schließen. Also warum wurde das geschrieben? Einmal, der Grund war, an jüdisch-christliche Gemeinden, die Kontakt zu Juden hatten. Wir wissen ja, Judentum, und dann tauchte ein Jude auf, Jesus war Jude. Ja. Und jetzt fängt der da was Neues an, und wenn wir ans Abendmahl denken, deutet Dinge um, Gemeinde Jesu entsteht, Christentum entsteht, das gab es noch nicht davor, was ist das denn? Ja. Neue Religion entsteht, mit ihrem Gründer Jesus von Nazareth, die Nazarener-Sekte wurden sie auch genannt, so in diesem jüdischen Umfeld. Und da gab es also jüdisch-christliche Gemeinden, im Grunde genommen alle 12 Apostel waren Juden. Ja, das heißt also, das Gros des Neuen Testaments ist von Juden geschrieben. Ja, ich hatte auch bei der Weihnachtsgeschichte, bei der Geburtsgeschichte, Heiligabend und Sonntag zuvor, da ein bisschen erklärt, dass das eine Spannung war, diese jüdischen Hintergründe und dann dieses christliche. Und das ist bis heute eine Spannung. So, und da gab es also viele jüdisch-christliche Gemeinden, mit anderen Worten, Juden, die Jesus als den Messias entdeckt haben. Das ist ja der, von dem gesagt wurde und so. Und in die Kerbe schlägt eben der Matthäus rein, so könnte man das sagen. Manche vermuten, er war ein Schriftgelehrter, kannte sich enorm aus im Alten Testament. Andere sagen, das muss gar nicht so gewesen sein, aber die Adressaten, an die er schreibt, das waren Menschen, die ganz stark auch vom Judentum her geprägt waren. Und deswegen hat er zum Beispiel solche Dinge enorm oft aufgeführt, dass Jesus die alttestamentliche Prophetie erfüllt hat und den Grund für die christliche Gemeinde gelegt hat. Ohne Jesus gäbe es keine Kirche. Also man kann jetzt nicht sagen, ja gut, Abraham oder so ist ja auch irgendwie Kirche. Nee, Abraham ist Judentum. Ja, Mose, nein, ist auch Isaak, Jakob. Ja, nee, das ist nicht Christentum, ist Judentum. Jesus ist quasi der Gründer, der Initiator, die Gründerfigur, wird auf sie ist alles ausgerichtet, zugespitzt, er ist das Haupt und so weiter, der Eckstein, all diese Punkte, ja, der Gemeinde Jesu, des Christentums. Jesus hat die alttestamentliche Prophetie erfüllt. Das war eine ganz große Botschaft des Matthäus-Evangeliums. Und Jesus ist der Grund für die christliche Gemeinde. Ja? Dieser Grund ist gelegt durch ihn. Die Gemeinde besteht, das ist, was im Matthäus-Evangelium deutlich wird, die Gemeinde besteht aus allen gläubigen Menschen. Mit gläubig ist jetzt hier gemeint, gläubig an diesen Gott, den die Bibel beschreibt, an diesen Vater, Sohn und Heiliger Geist, würden wir sagen, und zwar bestehend aus Juden und Nichtjuden. Ja, das ist jetzt, diese Grenze ist ja aufgehoben, sagt das Neue Testament ganz klar, kommt aber aus dem Judentum hervor. Also quasi, man könnte sagen, die geistlichen Wurzeln des Christentums liegen im Judentum. Ja? Also die Gemeinde besteht aus allen gläubigen Menschen, aus Juden und Nichtjuden, und das kommt aber alles aus dem Judentum hervor, und in Jesus hat sich das dann so ein bisschen in eine andere Richtung, könnte man sagen, entwickelt. Das ist ja auch die Diskussion, die Jesus oft führt, auch mit den frommen Juden, die sich immer auf einen Mann berufen, der mit A beginnt. Abraham, oder? Abraham, der Vater des Glaubens. Das stimmt auch. Ja, und dann kommt dieser Jesus von Nazareth und besitzt doch die Frechheit zu sagen, ehe Abraham war ich. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das kann man heute so, es gibt so etwas Vergleichbares nicht mehr. Das war unglaublich, dieser Satz. Und auch mit den Schriftgelehrten, diese ganzen Diskussionen, ganz, ganz spannend. Aber das ist wichtig, das ist einer der Gründe, warum es das Matthäus-Evangelium gibt. Und jetzt möchte ich euch ein paar Besonderheiten zeigen. Also quasi ein paar Überraschungen. Manches vielleicht auch bekannt, manches ist neu. Und das soll uns am Glauben auch stärken. Und nach den Besonderheiten möchte ich dann eben auch ganz konkret ein paar Dinge sagen, was wir auch daran jetzt lernen können. Wie gesagt, das Technische lassen wir jetzt mal weg hier, das kriegen wir irgendwann hin. Also, das Bindeglied zwischen Alten und Neuen Testament, das ist das Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium ist das erste Buch des Neuen Bundes oder des Neuen Testamentes. Ja, das heißt, zwischen dem alten Israel und dann diesen neuen messianischen Gedanken der Gemeinde, die sich aus allen Völkern, aus allen Hintergründen rekrutiert. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Völlig egal, aus welcher Ecke man kommt. Auch egal, aus welcher Religion man kommt. Ja, da ist Jesus relativ klar und sagt, ich bin der Weg und niemand kommt und so. Relativ absolut tritt er auf, was natürlich auch zu Problemen führt, auch in unserer Zeit. Wie kann man das behaupten und so. Aber das muss man dann mit Jesus ausmachen. Das hat ja er gesagt. Ja, und wir halten uns an ihn. Als christliche Gemeinde müssen wir uns an den Aussagen Jesus orientieren. Dann, Jesus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Er ist der Sohn Davids. Das ist natürlich auch ganz wichtig gewesen. Der Sohn Davids, David war nicht irgendwie nur ein König, das hatte eine ganz auch messianische Bedeutung. Der Sohn Davids, da warteten sie drauf. Und das ist Jesus, in ihm ist das erfüllt. Ja, der Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, der Messias. Das ist der, auf den ihr gewartet habt. Das war die Schwierigkeit der Schriftgelehrten. Sie kannten die Schriften und kannten Jesus nicht. Mit anderen Worten, die waren fromm, religiös, gläubige Menschen, haben Jesus nicht erkannt. Das gibt es heute auch noch. Tief religiöse Menschen, fromme Menschen, vielleicht sogar traditionell fromm, aber Jesus nicht im Blick. Jesus nicht im Blick. Das ist also etwas, was der Matthäus sagen will. Und es gibt ganz viele Erfüllungszitate. Da kann man jetzt, das könnte man jetzt alles lesen, die lasse ich jetzt mal weg, wo immer wieder steht, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jeremia gesagt wurde, Jesaja gesagt wurde. Ja. Damit erfüllt würde, was die Schrift gesagt hat über, und dann kommt wieder was von Jesus. Ständig diese Erfüllungszitate. Das ganze Matthäusevangelium wird so durchgezogen an ganz verschiedenen Stellen, querbeet, wo immer wieder deutlich wird, Jesus, 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 Jesus. Ja. Auch so Sätze wie, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu aufzulösen, sondern zu erfüllen. Übrigens, wenn Jesus erfüllt hat, ist es erfüllt. Brauchst du es nicht mehr erfüllen? Ich auch nicht. Es ist erfüllt. Natürlich vor jüdischem Hintergrund schwierig, solche Sätze, die er da gesagt hat. Erfüllungszitate. In ihm ist das alles. Also da gäbe es ganz, ganz viele, könnten wir jetzt alles lesen, diese ganzen Stellen, wo deutlich wird, das war dem Matthäus ein Anliegen, diesen Menschen, diesen Christen, diesen Judenchristen zu sagen, pass mal auf, das ist erledigt. Hebräerbrief ist übrigens ähnlich, da finden wir ähnliche Dinge. Ja. Menorah, Jesus ist das Licht der Welt. Brot, Schaubrotisch im Heiligtum, Jesus das Brot des Lebens. Heiligtum, Vorhofpriester, Jesus ist das alles. Jesus ist das alles. Der Weg da rein, Jesus, ich bin der Weg. Jesus hat alles auf sich bezogen. Die gesamte Heiligtumslehre der Stiftshütte des Tempels ist in Jesus erfüllt. Deswegen auch keine Opfer mehr. Er ist das Opfer. Ja, ganz, ganz viele tolle Beispiele, die wir da finden. Dann noch weitere Besonderheiten. Es gibt 5 große Redeblöcke. Das ist, was der Matthäus geliebt hat. Das haben andere nicht so stark drin. Weder ein Markus. Bei Markus, da könnt ihr euch schon drauf freuen, das ist ja das Action-Evangelium. Da geht was. Da geht's voll ab. Der fängt mit Dämonen an, hört mit Dämonen auf. Also Markus, da kracht ständig. Er hat nicht so viele Redeblöcke. Johannes hat doch auch einen anderen Schwerpunkt mit den Ich-Bin-Worten und so. Aber hier im Matthäusevangelium finden wir ganz große Redeblöcke. Das ist interessant. Zum Beispiel einer der bekanntesten und berühmtesten Redeblöcke der Bibel, die die ganze Welt, also das Christentum zumindest, vom Namen her zumindest kennt, ist die sogenannte Bergpredigt, oder? Das hat ja jeder schon mal gehört. Bergpredigt. Eigentlich heißt sie Bergrede. Die Bergrede. Die ging ziemlich lange. Wenn wir so lange predigen würden, dann schneit es dann noch irgendwann wieder. Ja, so lange geht es da. Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Vom richtigen Almosen gehen, vom richtigen Gebet, vom Vaterunser, vom richtigen Fasten, vom Verhältnis, was zu den Alten gesagt wurde, Ehebruch, Umgang mit, also ganz viele Dinge, auch Gleichnisse und so, da steckt, also Gleichnisse nicht, aber so Bilder, wie zum Beispiel am Schluss der Bergpredigt, solche Sachen wie, wer meine Rede hört und sie tut, ist wie der, der ein Haus baut und so, Sand und Fels, wir kennen das, Bergpredigt. Dann gibt es die Aussendungsrede, ist auch ganz interessant, wo Jesus plötzlich, das gibt es sonst ja nicht, also es fängt ja in Matthäus an, das Neue Testament, wo er Leute aussendet. Er sagt, jetzt macht ihr das Gleiche wie ich. Auch später natürlich, Missionsbefehl, also Aussendungsrede, aber die klassische Aussendungsrede in Kapitel 10. Dann die Gleichnisrede in Kapitel 13, ganz viele Gleichnisse am Stück. Mit dem Reich der Himmel verhält es sich wie, mit dem Reich der Himmel, Ackerfeld und alles Mögliche. Sehr interessant, ganz starke Redesammlungen im Matthäus-Evangelium. Die Gemeinderede, die taucht nur hier auf, nicht in Johannes, nicht in Lukas, nicht bei Markus, nur hier. Die Gemeinderede, Matthäus 18, auch solche Sachen wie 18 Vers 16 ist es, glaube ich, meine ich. Ich will meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist für uns überhaupt nichts Besonderes. Aber zur damaligen Zeit, im jüdischen Kontext, war das ein Hammer. Was? Ekklesia, was? Wir sind doch das Volk Gottes. Wir sind doch das. Hä? Was ist das denn? Ja, und dann wird es so betont, ja, in dieser Gemeinderede. Auch Gemeindeordnung, Gemeindezucht wird manchmal gesagt, so wie man da mit Leuten umgeht und solche Sachen werden da beschrieben. Dann die Endzeitrede, zwei Kapitel, lange Kapitel, relativ gegen Ende des Evangeliums, die Endzeitreden, wie das alles werden wird und was passieren wird, bevor er wiederkommt. Ja, wo die Jünger ihn fragen, zwei Fragen stellen, die sagen, wann wird das Ende sein? Sag uns bitte, wann wird Schluss sein mit der ganzen Geschichte hier unten? Und was ist das Zeichen, was sind die Zeichen deiner Ankunft? Das waren die Fragen. Und dann fängt er an, ganz lang über das zu sprechen. Ja. Übrigens, das Erste, was er sagt, ist, passt auf, dass euch niemand verführt. So beginnt die Endzeitrede. Also die fragen das, was ist das Zeichen und wann wird es sein und was ist das Zeichen? Und das Erste, was er sagt, ist, pass mal auf, dass euch niemand verführt. Ne? Die sagen dann dort und da und hin und her und jetzt und so, mal langsam. Ja. Das taucht immer wieder auf in unserer Zeit, solche Verführungsgeschichten, manchmal bewusst und unbewusst. Und wenn Donald Trump und der Mann aus Nordkorea sich ein bisschen zoffen, dann denken die einen Christen gleich, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg und jetzt ist dann Schluss. Jetzt kommt der Jesus wieder. So ein Blödsinn. Wer das sagt, wer das ernstlich glaubt, der täuscht sich. Der kennt die Schrift nicht. Das war doch immer so. Und dort und da und da. Oh, da und jetzt. Oh. Sind wir mal gelassen. Warten wir mal ab. Die Bibel sagt, da müssen noch ein paar Dinge passieren. Wir sollen trotzdem wachsam sein. Wir sollen auch, wenn diese Dinge geschehen, manche geschehen ja auch, manche nicht, ja, sind wir mal ganz gelassen. Und jetzt gucken wir mal, wir schauen ja auf ihn und nicht nur, was so die Medien berichten. Aber das sind die Reden eben. Bergrede, Aussendungsrede, Gleichnisrede, Gemeinderede, Endzeitrede. Weitere Besonderheiten, der jüdische Hintergrund des Schreibers ist eindeutig und auch der Adressaten ist eindeutig. Das ist wichtig. Und darum beginnt aus dem Grund der Matthäus, anders wie andere, mit einem Geschlechtsregister. Das ist ja das, was man so gerne liest, ja. Wo man so langweilig ist. Ja, der zeugte den und da, schön, ja, oh Mann. Ja, Matthäus beginnt mit einem Geschlechtsregister, Matthäus 1, kann man gerne mal sich auswendig lernen, wenn man möchte, welches zeigt, warum überhaupt? Vor jüdischem Hintergrund war das aber wichtig. So muss man das verstehen. Das war ganz klar, warum er das reinsetzt. Warum beginnt er damit? Ist doch langweilig, macht man doch nicht. Ja, aber er hatte einen Grund. Nämlich mit diesem Geschlechtsregister, Matthäus 1, wollte er neben anderen Dingen, die ich jetzt weglasse, ja, wollte er deutlich machen, dass Jesus der Sohn Davids ist, aus dieser Linie kommt. Ja. Da tauchen ja auch Frauen auf zum Beispiel. In dieser Geschlecht, auch Dinge, wo man sagt, ja, halte mal, das ist aber hier, könnte man das nicht rauslassen? Das ist aber nicht so schön, was die da gemacht hat. Das war aber nicht so heilig. Und da merkt man eben, was er so wollte. Er wollte eben deutlich machen, einmal die Gottheit Jesus, Sohn Abrahams, also quasi auch mit Josef und so diese menschlichen Linien, aber auch die göttlichen Linien. Also hier einmal diese geistlichen Hintergründe, Gottheit Jesu. Und dann kommen viele, das habe ich schon gesagt, viele alttestamentliche Zitate, das habe ich schon gesagt. Und das geht jetzt raus, das kann man jetzt hier leider nicht sehen. Hier steht jetzt quasi noch bei mir Matthäus 2. Also das war Matthäus 1. Menschliche, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den und am Ende kommt Jesus raus. Und in Matthäus 2 ist die Geburtsgeschichte aus Matthäus Sicht mit den Weisen und so, sogenannten, ja, mit diesen Sterndeutern und alles. Und dort wollte er deutlich machen, dass er ein ganz normaler Mensch war, geboren in, da, wir kennen ja die Weihnachtsgeschichte, die Geburtsgeschichte, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja. Also wo beides drin ist. Und das ist etwas, was ich nachher noch sagen werde. Matthäus macht deutlich, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Wir wissen das vielleicht schon, dann ist eine Wiederholung, aber in dem Kontext damals war das sehr, sehr besonders. Weitere Besonderheit, nur bei Matthäus kommen die Sterndeuter vor, die kommen sonst nicht, also Menschen, die da irgendwie, ja, mit den Gestirnen und so, Sterne, Sternbilder hatten wir auch hier mal was gehört im Bibelpunkt, die tauchen nur hier auf. Matthäus betont, dass das Evangelium, also die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes und von der Erlösung Jesu, also nicht nur die Erlösung, auch die Herrschaft Gottes, beides, muss allen Menschen verkündigt werden. Und wenn ich etwas, damals galt so, wenn jemand gestorben ist, dann war es ganz wichtig herauszufinden, was war das Letzte, was er gesagt hat. Das ist heute übrigens nicht mehr so. Manche Leute erzählen den letzten Stuss, bevor sie sterben. Aber damals galt es, auch im Alten Testament kann man das oft nachlesen, das Letzte, was die Menschen gesagt haben, die Väter, Frauen waren nicht so wichtig, war halt damals andere Zeit, die Väter, war der Segen. Das war das, die geben jetzt noch und dann sterben sie. Segen geben und dann vorbei. Das war ja ganz oft, kann man ja nachlesen. So, und dieser Matthäus hat es wohl aufgebaut. Und am Ende seines Evangeliums, quasi als Vermächtnis seines Evangeliums, wollte er sagen, also ganz am Schluss soll nochmal deutlich werden, worum es geht. Und das sagte er auch im jüdischen Kontext, es war schon nicht so einfach. Und wir kennen den sogenannten Missionsbefehl, oder? Ja. Wo Jesus eben sagt, ich bin bei euch und so weiter, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern, taufet sie, lehret sie halten, was ich euch geboten habe und ich bleibe bei euch bis ins Ende der, na so, dieser Schluss, ja, Matthäus 28, 18 bis 20, wo deutlich wird, Matthäus war sein Anliegen, das Evangelium muss allen Menschen verkündigt werden, das ist bis heute noch so. Allen Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis, allen Menschen in Baden-Württemberg, allen Menschen in Deutschland muss das Evangelium, sollte das Evangelium verkündigt werden. Und ich las kürzlich, das ist meine Information, 2 Milliarden Menschen haben den Namen Jesus noch nicht gehört. Einfach nur als Info. In Deutschland ist es so, viele, die meisten, glaube ich, haben den Namen Jesus schon gehört. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie wissen, was das ist und wer das ist. Also gilt auch uns der Auftrag, nicht nur irgendwo weit ab, irgendwelchen Büschen und Dschungel und Wüsten und weiß ich wo, sondern auch im Baden-Württemberg. Sollte man auch immer wieder neu das im Blick haben, das wollen wir auch im Blick haben, das Evangelium allen zu sagen. Matthäus betont die Ablehnung Gottes des jüdischen Volkes. Das war nicht so einfach. Es gibt ja auch solche Stellen im Alten Testament. Gott sagt mal an einer Stelle, 40 Jahre, das war die Wüstenzeit, Wüstenwanderung, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Volk. Das ist hart, echt harte Aussage. 40 Jahre. Das heißt, da waren wirklich auch Dinge schwierig gewesen und der Matthäus scheut sich nicht, das auch in seinem Evangelium immer wieder, je nach relativ mal dezent, mal sehr deutlich zu sagen, so nach dem Motto, passt auf, dass er den Messias nicht verpasst. Passt auf, dass er den Messias nicht verpasst. Der ist gekommen. Der ist gekommen, der ist gestorben, der ist auferstanden, der ist jetzt schon wieder weg. Und passt auf. Verpasst es nicht. Ja. Und deswegen, jetzt wollen wir euch das sagen und darum schreibe ich auch viele Dinge dazu. Nur bei Matthäus wird das Wort Ekklesia, Gemeinde, erwähnt. In keinem anderen Evangelium finden wir das. Das zeigt einfach, wie wichtig ihm das war. Uns fällt es oft gar nicht auf. Wir sagen, ja, Gemeinde, ist ja logisch. Ja. Aber zu der Zeit, immer dran denken, viele Jahrhunderte zurückgehen, damals. Ja. Also das war ein wichtiger Punkt nur bei Matthäus, wird die Gemeinde erwähnt. Und ich musste damals ein Thema auswendig lernen. Ich habe das vergessen, ehrlich gesagt. Gut, hier passt alles. Das habe ich vergessen, weil es schon ziemlich lange her ist. Es war nämlich 1991. Da musste ich das auswendig lernen. Aber ich habe es jetzt noch mal nachgeguckt. Und im Grunde genommen ist es ja auch jetzt klar. Ich habe es schon erwähnt. Das Thema des Matthäus-Evangeliums könnte man so formulieren. Jesus von Nazareth ist der verheißene Christus, Der Sohn Gottes, ganz wichtig, der Sohn Gottes, nicht nur einfach Christus, auch nicht nur einfach Messias. Bitte im christlich-jüdischen Dialog, messianische Juden immer auch mal nachfragen, ist denn Jesus auch der Sohn Gottes? Oder ist er nur Messias? Nicht das Gleiche. Eigentlich von der Bibel her ist es dasselbe, aber in der Praxis gibt es messianische Juden, die sagen, selbstverständlich ist Jesus der Sohn Gottes, unser Messias, selbstverständlich. Und andere sagen, Messias ja, aber Sohn Gottes, nee, also Jesus, Gott hat keinen Sohn, das ist völlig unmöglich. Ja. Deswegen muss man das einfach wissen. Und Matthäus legt da auch einen Schwerpunkt drauf, er ist der Sohn Gottes, der seine Gemeinde aus allen Gläubigen baut. Ja, das ist so das, was wir damals auswendig lernen mussten. Ich glaube, in dem Test wurde es auch abgefragt, aber ich weiß nicht mehr, was ich da, ob ich das damals wusste. Ich hoffe es mal, ich glaube schon. Gut, Schluss und noch ein paar Gedanken und wir. Was ist jetzt mit uns? Jetzt schön, Matthäus-Evangelium, aber das hat doch gar nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Jetzt weiß ich ein bisschen was drüber. Ja, aber könnte ja sein, dass du mal im Gespräch mit Juden bist. Könnte ja sein. Dann musst du jetzt nicht das Matthäus-Evangelium hochholen oder so, aber das könnte ein guter Leitfaden sein im Gespräch mit jüdischen Mitbürgern, in der Tat, weil da doch ganz viel Alttestamentliches da ist, wo sie sich freuen und wo du dich und wir uns auch freuen und wo man dann sich so annähert. Dann schau mal, da sagt er, es ist erfüllt worden. Was denkst denn du, ist es auch schon erfüllt worden? Oder muss man da noch warten, wie ist es denn? Ja, ist ganz interessant, im Gespräch mit Juden, wie gesagt, ob das, wie oft das vorkommt, das weiß ich nicht, aber es kann ja auch mal sein, es gibt so Möglichkeiten, dann könnte man das Matthäus-Evangelium herbeiziehen, wir könnten ja auch den Hebräerbrief benutzen. Aus meiner Sicht ist Matthäus-Evangelium ein bisschen geschickter, weil es nicht ganz so theologisch ist und weil man so ein bisschen auf einer natürlichen Ebene sich dem Thema nähert. Wenn du es mit der Hammermethode versuchst, dann nimm einfach einen Hebräerbrief. Bam, bam, bam. Da wird es halt Vogel friss oder stirb, ja, relativ klar gesagt. Ja. Aber stimmt ja auch. Also kannst du schon zwei Bücher zur Auswahl, Gespräch, wenn du mal mit jüdischen Menschen ins Gespräch kommst, gläubigen Juden auch, gibt ja auch da verschiedene, das wissen wir, ganz große Bewegungen in Israel, also im Staat Israel, gibt ja viel mehr Juden weltweit wie im Staat, aber im Staat Israel, eine ganz große Bewegung ist eine atheistische Bewegung, hätte man sich nie vorstellen können. Atheistische Juden, was ist das denn? Eine ganz stark wachsende Bewegung. Aber es gibt natürlich auch orthodoxe Juden, gibt ganz Liberale, gibt ganz verschiedene jüdische Strömungen, messianische Juden selbstverständlich. Also man kann da, man möchte das Matthäus-Evangelium benutzen. Dann, wichtig, ich habe es schon mal gesagt und sage es nochmal, Jesus war Gott und Mensch zugleich. Ich glaube, für die meisten von uns ist das irgendwie logisch so. Aber jetzt fragen wir mal die Schüler, frag mal euren Religionslehrer. Frag mal, wenn du morgen Religion, darfst gern auch mal mich erwähnen, ich halte meinen Kopf hin, sag's mal, der Pastor wollte mal wissen, Herr Meier oder Herr Müller, sind ja Religionslehrer, evangelische oder katholische Religion. Jetzt haben wir mal eine Frage, und zwar, mein Pastor hat mich beauftragt, offiziell, dann passiert dir nichts. Ja. Und zwar, der wollte wissen, wie sehen Sie denn so die Sohnschaft Gottes, Gottheit Jesu und so. Da wirst du dich aber wundern. Normalerweise müsste dann so ein Lächeln, so ein liebevolles Lächeln. Aha. Wo bist du? In was für einer? Ah, Freikirche. Ja. Und wenn das so ist, dann musst du Folgendes machen. Sagst du, ja, das ist ja jetzt nicht so wichtig, jetzt wollte ich doch mal fragen, wie ist denn das? Also, wer ist so? Und frag nach. Ich verrate jetzt nicht, was die meisten antworten werden. Frag mal nach, darfst mir gern Bescheid geben. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das können wir hier locker sagen: Jesus, Gottes Sohn. So einfach ist das nicht. Gott und Mensch zugleich. Ja. Das muss man nämlich glauben. Das ist eine Glaubenssache. Das kann man nicht beweisen. Ja, und das ist gar nicht so leicht, auch jetzt durch diese ganzen aktuellen theologischen Strömungen, das festzuhalten. Und wir als Gemeinde Jesu, auch als Gnadenkirche, das bleibt. Ich würde jede Kirche sofort verlassen, wenn das in Frage gestellt wird. Wäre sofort weg. Egal wie die heißt. Ich wäre weg. Das ist absolut zentral. Wenn das fällt, dann ist es vorbei. Ja, Jesus war Gott und Mensch zugleich. Dann, Gott hat ein sehr weites Herz. Das ist was im Matthäus-Evangelium auch deutlich wird. Einmal nicht nur in Bezug auf Christentum, Judentum, auch so, wo wir Jesus erleben als einen Rabbi, den das Judentum ja so prinzipiell kannte, mit einer Weite, wo man schon sagen muss, das ist eigentlich, das geht zu weit. Das geht zu weit. Also irgendwo gibt es doch noch klare Regeln und so. Und da merken wir, dass Jesus das so nicht mit sich machen lässt. Ja, und überhaupt, die Alten haben gesagt, und es steht doch im, und Mose hat auch gesagt. Und dann kommt der Jesus und sagt, pass mal auf, kenne ich alle diese Stellen? Ich kenne die, bestimmt. Mose hat gesagt, ja. Zu den Alten wurde gesagt, das ist richtig. Du weißt nicht, wer vor dir steht. Okay, zu den Alten wurde, ich aber sage dir, bam, bam. Das heißt, Jesus geht in einer Art und Weise, auch mit alttestamentlichen Bibelzitaten, um, dass wir Respekt haben müssen vor ihm, so sage ich mal. Echt Respekt haben müssen. Ja. Er ändert zwar nichts, kein Jota sagt, da werde ich ändern, nichts da. Aber das, was ich, wie ich es interpretiere, gilt und nicht wie ihr das sagt. Ja. Oder dann mit anderen zusätzlichen Schriften, Talmud und was es alles so gibt. Stopp, 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 so wie ich das interpretiere, das gilt. Da begegnet uns ein Gott in Jesus mit einer Weite, die außergewöhnlich ist, wie ich finde, aber dürft ihr gerne mal unter dem Aspekt, mit der Brille, könnt ihr mal das Matthäus-Evangelium, ja, mit der Brille oder so, ist ganz spannend, was da einem auffällt. Dann, Gemeinde ist sehr wichtig, steht sogar schon da drin, im ersten Buch des Neuen Testamentes, dass Gemeinde wichtig ist. Dieser Satz, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, alle Mächte der Finsternis, alles Diabolische, alles Durcheinanderbringerische, wird es nicht schaffen. Die Kirche wird nicht kaputt gehen. Es mögen einzelne Gemeinden, Kirchen, Freikirchen kaputt gehen, das gibt es ja immer. Immer wieder passiert das. Aber das ändert nichts daran, dass Gott sein Reich baut, seine Gemeinde durchträgt, durch die Zeiten, wie ein Schiff durch den Strom, wie ein Schiff durch den Sturm und durch Gewitter. Und das geht einfach. Dann fallen ein paar raus, dann kommen ein paar dazu. So ist das eben. Aber es bleibt dabei. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, die Tore der Hölle, Die Mächte der Finsternis, die immer dagegen sind, werden es nicht schaffen, sie aufzuhalten. Finde ich ganz toll. Und mit Gemeinde ist hier nicht gemeint Gnadenkirche oder katholische Kirche oder irgend so ein Name, Institution, sondern die Menschen, die durch Jesus zu Gott gehören. Man könnte sagen, die von neuem geboren sind, die. Das ist Gemeinde Jesu. Ja? Ob man Kirchturm hat oder nicht, ob man wenig ist oder viel, ob man laut oder leise singt, Gemeinde Jesu, die zu Christus gehören, die ist sehr wichtig, sehr wichtig. Dann, Jesus kommt wieder, wird auch deutlich im Matthäus-Evangelium. Das war diese Naherwartung. Man kann ziemlich sicher sagen, dass die Christen der damaligen Zeit gedacht haben, sie erleben das wieder. Sie kriegen das mit. Was so eine Naherwartung. Und rückblickend muss man sagen, Mensch, die haben sich ja getäuscht. Das geht 2000 Jahre. War doch gar nicht so, der kam doch gar nicht. Wie kann man sich so täuschen? Ja? Das gibt es doch nicht. Ja? Wie kann man so sicher davon ausgehen, dass das eh ziemlich demnächst und so, auch Jesus hat da manche Aussagen gemacht, die in diese Richtung gehen und dann geht es doch so lange. Meine demütige und unvollkommene Erklärung ist einfach nur Gnade. Gnade. Es ist noch Gnadenzeit. Diese Leute, die so immer so laut proklamieren, Herr Jesus, komm, komm morgen, komm heute, komm gleich, komm schnell. Ja, und die anderen Menschen? Deine Freunde und deine Nachbarn? Willst du jetzt schön hier und die anderen? Ich weiß, Jesus kommt wieder zur richtigen Zeit, aber ich bete jetzt nicht jeden Tag, komm schnell, schnell, heute, sofort, komm, komm. Na, sagt, wenn wir noch Zeit haben, dass noch viele Menschen dazukommen. Das ist die Botschaft. Und wach sein und die Zeichen der Zeit deuten und es immer wieder im Blick haben, Jesus wird wiederkommen. Und zwar völlig anders, wie er damals gekommen ist. In Macht und Herrlichkeit, da hörten wir auch schon eine Predigt drüber von Markus vor einiger Zeit und auch sonst. Ja. Wir wollen wirklich da wachsam sein, aber nicht da in ein falsches Denken kommen und da, wie manche Christen, so nach dem Motto, wir können es eigentlich eh abgeben, die Sache ist gelaufen, nächste Woche ist es geschehen oder so. Nichts da. Jesus kommt wieder. Das ist eine Botschaft, die wir da finden. Evangelisation. Matthäus. Ende des Matthäus-Evangeliums. Evangelisation. Mission. Menschen erreichen. Menschen erreichen. Immer wieder dieser Ruf. Komm zu Jesus. Komm, du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Und er lässt dich nicht, wie du bist. Immer wieder dieser Ruf. Immer wieder dieser Ruf. Von hier vorne, über alles, was wir hier tun, Hauskreise, Gebetsabende, Bibelpunkt, was auch, Senioren, Kinder, Jugend, Ranger, was auch immer wieder dieser Ruf, komm, ja, komm zu Jesus. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und das wird deutlich durch diese ganzen Reden. Ich habe nur ein Beispiel hier gebracht. Da gäbe es natürlich auch andere Veranstaltungen. Die Predigt wäre so eine Veranstaltung oder Bibelpunkt oder so, was ja jetzt auch wieder beginnt. Lehre. Lehre. Biblische Lehre. Warum glaubst du denn, was du glaubst? Und woher weißt du, dass das stimmt? Ja, ich habe dann Büchlein gelesen. Ja, und? Habe auch schon eins gelesen. Ich habe Büchlein schon gelesen vor vielen Jahren als Christ, die habe ich dann später weggeschmissen. Total Blödsinn war. Habe ich aber damals nicht gewusst. Ja? Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, ich glaube an das, ich glaube an jenes, sondern auch zu verstehen, warum glaube ich denn das? Ja, ich glaube, dass es Geistesgaben gibt. Ja, weiter, und jetzt? Was heißt das denn? Oder ich glaube, sie haben aufgehört. Ja, und jetzt? Oder die gibt es noch, aber die nicht, und hin und her. Nur als Beispiel, weil es da nächsten Dienstag darum gehen wird, was sagt die Bibel über die Gaben des Heiligen Geistes oder dann auch mal über die Frucht des Heiligen Geistes. Verhältnis voneinander. Oder jetzt in der Gemeindefreizeit dann im Februar geistliche Waffenrüstung. Ja, was ist jetzt mit der Geist? Was ist denn jetzt damit? Ja, ich ziehe jeden Morgen den Helm des Heils auf. Ja, wie machst du das? Ja, ich muss jeden Tag den Gürtel der Wahrheit so ich dann umlegen, sage ich ja. Und dann? Was heißt denn das? Ah ja, dass ich die Wahrheit spreche. Und sage ich ja, und sonst sprichst du nicht, oder wie? Ah ja, nee, aber die Wahrheit und Schild des Glaubens halte ich immer hoch. Dann sage ich, wie machst du denn? Zeig mal den mal, wo ist denn der? Ja, das ist so im Geist. Sage ich ja, was heißt denn das? Das sind immer so Sachen. Das ist alles so gut, aber was heißt es praktisch? Und ich kämpfe mit dem Schwert des Geistes. Und da zücke ich mein Handy oder meine Bibel. Und dann? Ja, und dann lese ich den Vers. Sage ich, welchen? Ja, halt irgendeinen Vers. Und dann? Sage ich, was ist denn dann? Ja, dann flieht der Feind von mir. Sage ich, ja, ist ja toll. Ja, aber das sind oft so unkonkrete Sachen. In meinem Leben, ich habe da viel. Ich habe viel mich mit den Sachen beschäftigt. Und dann das und so. Und dann, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich die Waffenrüstung heute vergessen anzuziehen. Jetzt ist aber so, ich muss gleich in den Unterricht. Was mache ich jetzt? Ja. Und andere sagen, nee, also der Text gibt das nicht her in Epheser 6. Das muss man gar nicht immer wieder anziehen. Also vom Griechischen ist da gemeint, einmal. Nicht immer wieder. Einmal. Und dann im Bewusstsein leben, dass du sie anhast. Nicht immer wieder anziehen. Und das sind so Sachen, wo meiner Meinung nach die Schwierigkeiten auftreten. Und deswegen hat der Matthäus damals gesagt, wir brauchen eben so Redeblöcke. Also wir brauchen einfach mal längere Lehreinheiten, wo Jesus über Dinge spricht. Das ist ganz interessant. Ja, kürzlich habe ich eine Auslegung gehört zu diesem Vers, wer eine Frau in Gedanken anzieht, sie zu begehren, begeht Ehebruch. Das ist sicher ein bekannter Vers. Und ich habe oft gesagt, entscheidend ist nicht nur, was in der Bibel steht, sondern was das heißt. Nun, wenn man diesen Vers jetzt also so nimmt, wie er da steht, dann heißt es ja das genau, was ich gesagt habe. So. Und dann war die Frage in diesem, wo Leute sich da ziemlich intensiv damit beschäftigt haben, gilt das eigentlich nur für Singles oder für Verheiratete oder so? Steht ja nicht da. Und was ist, wenn man nicht verheiratet ist und eine Frau anguckt, begeht man dann Ehebruch? Was für eine Ehe wird denn dann gebrochen? Wenn man nicht verheiratet ist. Ah nee, dann muss die Frau verheiratet sein. Also muss quasi eine Frau angucken und dann irgendwelche unreine Gedanken haben. Und wenn die verheiratet ist, ich aber nicht, dann trifft der Vers zu. Und wenn man sich so weiterentwickelt, dann merkt man, im Grunde genommen weiß man gar nicht richtig, was Jesus eigentlich gemeint hat. Und dann hat jemand gesagt, ob eigentlich den Leuten, die da so ein bisschen diskutiert haben, aufgefallen ist, dass man das eigentlich so übersetzen müsste, nicht, wenn eine Frau anzieht, sie zu begehren, sondern wer eine Frau anzieht, sie in Besitz zu nehmen. Dass das eigentlich gemeint ist. Weil Frau damals als Besitz galt. Und dann wird eine Ehe gebrochen, wenn man eine andere Frau besitzt. Dann hat jemand geschrieben, ha super, dann sind ja doch unreine Gedanken kein Problem, ich will es ja nicht besitzen. Wir brauchen Lehre. Wir brauchen echt Lehre. Nicht jeder schaut so, wie er so denkt. Wir brauchen Lehre. Und keiner, auch nicht der Pastor der Gnadenkirche, keiner ist perfekt. in der Lehre, auch in der Vermittlung der Lehre. Aber es gibt Menschen, die einfach die Verantwortung haben, sich damit zu beschäftigen, tiefer einzusteigen. Jesus war natürlich da der perfekte Vorbild, um uns was zu vermitteln, wie wir die Bibel richtig, zumindest möglichst richtig, dass wir ganz nah drankommen an das, was gemeint ist und nicht an das, was ich denke, was so gemeint ist, was ich mir so zusammenschustere. Weil das ist oft das Problem, warum es dann hinterher nicht funktioniert. Ja, biblische Lehre. Also das ist was, was ich wichtig finde, wo wir was daraus lernen können, aus dem Matthäusevangelium. Das war mir heute ein Anliegen, das weiterzugeben, und ich lade ein, selbstverständlich, weiß gar nicht, ich glaube übernächsten Sonntag oder so, nächstes Mal ist ja der Stephanus Prinz da, wir haben einen Kanzeltausch, wenn es dann hier, zumindest wenn ich dann wieder dran bin, wenn es weitergeht mit Faszination Markus-Evangelium, da müsst ihr euch halt anziehen, also da muss man sich auch anschnallen, weil da ist richtig, da geht dann was, so Action und so. Gell? Beten wir noch zusammen, stehen wir auf, Lobpreisteam kann schon vorkommen. Herr Jesus, wir danken dir für das Matthäusevangelium, dass wir die Bibel haben, auch das Neue Testament, und dass in diesem ersten Buch des Neuen Testamentes so viel auch drinsteckt, auch für uns, die wir Christen sind, die wir an dich glauben, dass da so viele unterschiedliche Aspekte sind, die uns etwas zu sagen haben. Und wir spüren einfach, dass dein Wort inspiriert wurde und inspiriert ist durch den Heiligen Geist. Und dass auch wenn das schon lange her ist, als man das geschrieben hat, und wenn es auch an eigentlich eine andere Zielgruppe so erstmal gerichtet war, dass wir knapp 2000 Jahre später immer noch ganz großen Gewinn haben, wenn wir darin lesen. Und vielleicht wird der ein oder andere ermutigt, durch diese Verkündigung mal dieses Matthäusevangelium sich vorzunehmen, einfach mal reinzugucken, reinzulesen. Und sich an vieles zu erinnern, was er heute gehört hat, und ermutigt wird und gestärkt wird. Dein Wort, Herr, ist eine gute Gabe, dein Wort ist eine gute Nahrung. Die Bibel ist gut für uns und darum lesen wir auch in ihr. Und wir danken dir für die Freiheit, die wir in unserem Land haben, die Bibel so frei zu erhalten und drin zu lesen. Und so bete ich, dass auch diese Verkündigung jetzt über das Matthäusevangelium nicht umsonst war, sondern dass sie aufgeht in unseren Herzen und Frucht bringt und vielleicht der ein oder andere echt spürt, da war was drin, was wirklich jetzt wichtig war für meine Lebenssituation. Danke, Heiliger Geist, dass dieses Wort siebenfach geläutert ist und dass es wirklich Kraft besitzt und dass es göttlich ist, dass du dadurch zu uns sprichst. Schenk, dass diese Saat aufgeht in unseren Herzen. Und jeder, der dieses Wort hört, auch diese Gedanken über das Matthäusevangelium, gestärkt wird nach Leib, Seele und Geist, ermutigt wird, dich in rechter Weise zu sehen, Gemeinde hochzuhalten, Evangelisation im Blick zu haben, sich gerne zu beschäftigen mit biblischer Lehre und mit biblischen Zusammenhängen, die uns stärken. Danke für jeden, der heute da ist und gehört hat. Danke für jeden, der das sonst hört, und schenkt, dass es in uns zu Fleisch und Blut wird, dass es zu Nahrung wird, die wir aufnehmen, die wir verdauen, die was mit uns macht. Danke, dass dein Wort kraftvoll und lebendig ist. Amen. Wir wollen noch zusammen